Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Rosina lag reglos auf den feuchten Planken des Achterdecks. Mit einem Strick war sie von Mommsen an einem im Boden eingelassenen Eisenring fixiert worden. Von der Brücke aus hatten Moussan und der Kapitän dem Steward Feuerschutz gegeben, dabei jedoch peinlichst darauf geachtet, keine der Harpien zu treffen. Sie wollten sie auf keinen Fall noch mehr in Rage bringen. Sobald Mommsen hinter der Achternluke in Deckung gegangen war, stellten sie das Schießen ein. Nun war Rosina den Kreaturen hilflos ausgeliefert. Eine Weile waren diese nach Verklingen der Schüsse noch abwartend über dem Schiff gekreist, und Rosinas Augen waren ihnen dabei starr gefolgt. Selbst vom Kommandostand aus konnte man das Grauen in dem Kindergesicht erkennen. Kein Deckaufbau weit und breit, um Schutz zu finden, und die Leine viel zu kurz, um einen Angriff zu parieren. Mehr als deutlich war zu sehen, wie wenig die Kleine von dem begriff, was um sie herum vorging. Wo war ihr Vater? Man hatte sie wortlos aus der Kombüse geholt, und nun kauerte sie hier allein, so allein wie noch nie in ihrem kurzen Leben. Der Lärm über ihr nahm ihr beinahe die Sinne. Alle warteten, was passieren würde. Sie brauchten nicht viel Geduld. Bald nämlich stieß eine der Harpien kreischend und in aberwitzigem Tempo vom Himmel, die scharfen Krallen nach der sicheren Beute ausgestreckt. Im selben Moment jedoch, der Windhauch ihrer Flügel streifte bereits das Deck, schlug die Falle zu. Mommsen stürzte sich, gefolgt von Brofni, auf das Ungetüm. Sie rissen es zu Boden und legten es, ehe es begriff, was mit ihm geschah, in Ketten. Die anderen Furien, die der ersten gefolgt waren, stieben bei diesem Anblick wutschreiend davon. Abwartend zogen sie über der Elmsfeuer ihre Kreise, jederzeit bereit, ein weiteres Mal zum Angriff überzugehen. Noch allerdings hielten sie sich zurück. Moussan und der Kapitän brachten erneut die Gewehre in Stellung. Henry Elm öffnete derweil langsam die Tür zum Kommandostand und ging hinaus. Vorsichtig, Schritt für Schritt, enterte er die steile Treppe hinab auf Deck. Brofni und Mommsen hatten die gefangene Kreatur fest am Boden verteut. In den Augen der Harpie blitzte grenzenloser Hass und ungezügelte Mordlust. Als Elm sich ihr bis auf wenige Schritte genähert hatte, zogen Brofni und Mommsen sich in den Schutz des nahen Treppenaufgangs zurück. Auf dem Weg dorthin hob Brofni den leblosen Körper seiner kleinen Tochter auf. Sie hatte vor lauter Angst das Bewusstsein verloren. Nun war Elm allein auf dem Achterdeck, allein mit der Bestie. Die Harpie musterte ihn stumm und voller Bösartigkeit. Elm erwiderte ihren Blick, sanft und freundlich. Den Lärm über sich nahm er kaum mehr wahr. Auf der Brücke hielten sie den Atem an. Schweigend beobachtete man dort, wie Elm sich langsam dem angeketteten Wesen näherte. Moussans Finger spannten sich am Abzug. Jede Sekunde war damit zu rechnen, dass die Harpien über ihnen zum Vergeltungsschlag ausholen würden. Keine 2 Meter trennten Elm und die gefangene Kreatur mehr voneinander. Die nächsten Minuten, vielleicht sogar nur Sekunden, würden zeigen, ob er, der zweite Offizier der Elmsfeuer, wie früher in der Lage war, jedes noch so widerspenstige weibliche Wesen für sich einzunehmen. Mehr als einmal hatten Moussan und der Kapitän erlebt, wie Elm sich in das Herz einer Dame charmiert und diese völlig willenlos gemacht hatte. Schiffsladungen gebrochener Herzen pflasterten den Lebensweg dieses Mannes. Nie hatte es ihn länger bei einer Frau gehalten als ein paar Monate, im besten Falle wenige Jahre. Dann zog er weiter. Seine wahre Braut, so abgeschmackt das klingen mochte, war die See. Ihr allein war er bedingungslos treu gewesen. Mit jeder Minute, die verstrich, erhöhte sich die Nervosität der Wartenden. Sie sahen, wie Elm behutsam den Arm in Richtung der Harpie ausstreckte. Sie erkannten an der Bewegung seiner Lippen, dass er mit ihr sprach. Seiner Körperhaltung nach war er völlig ruhig. Nichts an seinem Verhalten verriet Anspannung oder gar Angst. Immer weiter redete er auf die Kreatur am Boden ein und vollführte dabei mit seiner Hand Gesten, die weder Moussan noch der Kapitän zu deuten wussten. Was ihnen jedoch nicht entging, war die Wirkung, die Elm damit bei dem Wesen erzielte. Das gereizte Zucken der durch Ketten gebändigten Flügel ließ nach, ebenso das zischende Fauchen, das durch die Scheiben bis zu ihnen drang. Moussan hatte sogar den Eindruck, als wiche nach und nach mit jedem Wort, das der alte Elm an sie richtete, die Kälte in den Augen der Kreatur, bis schließlich ein milder Glanz ihre schwarzen Pupillen zum Schimmern brachte. Er traute seinen Augen nicht. Nein, er musste sogar das Fernglas zur Hand nehmen, um sich sicher zu sein. Die Harpie, so wirkte es, hatte wie durch ein Wunder tatsächlich ihre Aggressivität verloren und lag nun völlig entspannt zu Elms Füßen. Doch was tat der? Rasch legte Mousson den Feldstecher beiseite und griff wieder nach seinem Gewehr. Elm beugte sich zu der besänftigten Furie hinab und begann nach und nach, deren Ketten zu lösen. Reglos hatte Lorna vom Küchenfenster aus den Flug der Harpien verfolgt. Sie hatte gesehen, wie sie niederstießen, um gleich darauf kreischend wieder emporzusteigen. Was über ihr auf Deck vor sich ging, wusste Lorna nicht. Vielleicht ahnte sie es. Doch wenn, schien es sie nicht zu interessieren. Teilnahmslos verließ sie eine Weile, nachdem Mommsen mit Rosina fortgegangen war, die Kombüse. Zurück blieb die zitternde Crescentia Rausch. Ohne ihre Umgebung wahrzunehmen, wandelte Lorna die schwach beleuchteten Gänge entlang, bis sie die Krankenstation erreichte. Niemand hielt sich außer ihr dort unten auf. Fast niemand. Auf dem Bord unter dem Fenster stand ein irdener Topf mit einer verkümmerten Pflanze darin. Lorna nahm ihn in beide Hände, trug ihn zu einem der Stühle und ließ sich darauf nieder. Den Topf klemmte sie zwischen ihre Knie. Behutsam strich sie über die welken Blätter. Nur ein einziges von ihnen zeigte noch Spuren gesunden Grüns. Eine Weile hatte sie still so gesessen, als sie schließlich tonlos zu singen begann. »Eleonora, schenk dir meinen Mut, leih dir meine Kräfte, mach das Böse gut.« Mehrere Male wiederholte sie diese Zeile, dann verstummte sie wieder. Sie beugte sich zu der Alraune hinunter und küsste ihre Blätter. Keines davon ließ sie aus. Anschließend stellte sie den Topf zurück auf das Gesims und verließ den Raum. Nicht lange und das letzte Glied der Kette fiel klirrend neben der Harpie zu Boden. Nun war sie frei. Über ihr wachten die Gefährtinnen. Kreischen verriet ihre Wut. Doch sie blieben, wo sie waren. Henry Elm strich der Harpie, die friedlich vor ihm kauerte, behutsam über den verfilzten Kopf. Dann neigte er sich ein Stück nach vorne und küsste sie auf die borkige Wange. Danach stand er auf und trat einen Schritt zurück. Unversehens kam Bewegung in das Wesen. Unschlüssig dehnte und streckte es die befreiten Schwingen. Gleich darauf ging ein Zucken durch seinen Körper und noch im selben Moment erhob es sich schweigend und erhaben in die Luft. Nichts von dem alten Schrecken ging mehr von ihm aus. Dafür aber war es, als würde es von innen heraus strahlen. Mit wenigen Flügelschlägen hatte es seine Artgenossen erreicht. Nun entsicherte auch der Kapitän erneut sein Gewehr. Konzentriert verfolgten seine Augen jede Bewegung am Himmel. Doch der erwartete Angriff blieb aus. Kaum war die auf so wundersame Weise gewandelte Furie im Pulk der anderen verschwunden, verstummte nach und nach auch deren Geschrei. Zurück blieb befreiende Stille. Im Halbdunkel seiner Zelle ging Johnny unruhig auf und ab. Er war am Ende seiner psychischen Kräfte angelangt. Seit dem abrupten Verstummen der Harpien war er sich sicher, dass das Schlimmste eingetreten war. Allein der Gedanke daran brachte ihn an den Rand eines Kollapses. Rosina war tot. Man hatte sie kaltblütig geopfert. Und wofür? Für die lachhafte Hoffnung, dass Mologen sie nun am Leben ließ? Für ein paar Tage, Stunden? Verzweifelt warf er sich zurück auf seine Pritsche und hob das Smartphone vom Boden auf. Die tiefe Verzweiflung schärfte seine Sinne. Wie in Trance flogen seine Finger über die Tastatur. Es dauerte eine Weile, bis sie die Sprache wiedergefunden hatten. Alle standen da und starrten Henry Elm an. Der Kapitän, Mousson, Mommsen und Crescentia Rausch, die es in der Einsamkeit ihrer Küche nicht länger ausgehalten hatte. Brovny fehlte. Seine Abwesenheit war jedoch entschuldigt. Und zwei weitere Personen gab es, die nicht an der Versammlung teilnahmen, teilnehmen wollten, teilnehmen konnten. Mousson ergriff als erster das Wort. Seine Stimme war ungewohnt kraftlos, doch sie sprach aus, was in den Köpfen aller brannte. »Henry«, er machte eine Pause, als habe bereits die Nennung des Namens all seine Energie verbraucht. Die immense Anspannung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Henry«, wiederholte er, »was um alles in der Welt hast du zu dieser Kreatur gesagt?« Elm kniff die Augen zusammen. Sein linkes Lid zuckte nervös. Er war keineswegs so ruhig, wie er den Eindruck zu erwecken versuchte. Die Konfrontation mit der Harpie hatte ihm sichtlich zugesetzt. Seiner Stimme aber war die Verstörung nicht anzumerken, als er entgegnete, Ja, was man in einer solchen Situation ebenso sagt. Johnny schrie vor Enttäuschung auf. Der Akku seines Telefons war leer, das Display mitten im Wort erloschen. Nun konnte er seine Angst und Verzweiflung nur noch in seinem Hirn bewegen, bis beide begannen, seine Seele vollends aufzufressen. In diesem Moment klopfte es leise an der Tür. Überrascht horchte er auf. Er musste sich getäuscht haben. Wer sollte sich schon hier herunter verirren? Mousson hatte jeden Kontakt zu ihm, dem Meuterer, verboten. Es klopfte ein zweites Mal. Zögernd ging Johnny zum Eingang und lauschte. Eine leise Stimme drang zu ihm.
»Johnny, hörst du mich? Ich bin es.«
»Lorna, du? Was machst du denn hier?«
»Ich musste deine Stimme hören. Außerdem...«
Lorna verstummte. »Lorna!« Johnny fühlte, wie sein Puls beschleunigte. Seine Hände waren wie elektrisiert. »Was ist außerdem?« Er hörte, wie Lorna sich räusperte.
»Ich komme gerade aus Rosinas Kabine.«
Johnny hielt den Atem an. In seinen Ohren begann es zu rauschen.
»Es geht dir gut. Die Harpie hat dir nichts getan. Allerdings ist sie sehr schwach, aber ich kümmere mich gut um sie. Und...«
Lorna verstummte erneut. Die Erleichterung über Rosinas Zustand überrollte Johnny wie eine heiße Woge. Gleich darauf jedoch kehrte die alte Kälte wieder. »Und?« fragte er.
»Deinem Vater, Johnny«, sagte Lorna.
Johnnys Finger verkrampften sich.
»Ist ebenfalls nichts passiert.«
Noch bevor Lorna den Satz vollendet hatte, brach Johnny vor der Tür seiner Zelle zusammen. Lorna bekam davon nichts mit. Atemlos erzählte sie, was seinem Vater gelungen war. Doch es erreichte den Sohn nicht mehr. In seinem Kopf herrschte mit einem Mal eine gewaltige Leere und über sein Gesicht rann ein Meer aus Tränen. Amnestie. Henry Elms Blick ging ungehalten zwischen dem Kapitän und Mousson hin und her. Er war nicht bereit, das Nein der beiden einfach zu akzeptieren.
»Ist das der Dank dafür, dass ich soeben mein Leben riskiert habe für euch, für alle anderen auf diesem Schiff?«
Moussons Gesicht zeigte keine Regung. Kalt und ohne Elm anzusehen, entgegnete er:
»Bei aller Selbstlosigkeit, mein lieber Henry, vermute ich, dass du es nicht zuletzt auch für dich selbst getan hast. Dafür hast du doch immer alles getan, habe ich recht?«
Elm sah Mousson schweigend an. In seine Fassungslosigkeit mischte sich tiefe Trauer.
»Sind 30 Jahre nicht genug, Philipp?« fragte er leise. »Ich weiß, ich habe eine Menge falsch gemacht in meinem Leben, aber das habe ich inzwischen verstanden und dafür gebüßt. Du weißt, dass ich das habe. Wollten wir nicht endlich Frieden schließen, Philipp?«
Ohne etwas zu erwidern, drehte Mousson sich zur Seite und sah aus dem Fenster. Elm wandte sich an den Kapitän.
»Captain, bitte, er ist doch mein Sohn.«
Doch auch der Kapitän schwieg. Ein Zittern ging durch seinen Körper und er schloss die Augen. Elm ballte die Hände zur Faust und schlug mit Wucht auf den Kartentisch ein. Eine leere Teetasse kippte um, fiel und zerbrach klirrend auf dem Boden. Das Geräusch riss Mousson aus seiner gespielten Teilnahmslosigkeit. Er drehte sich zu Elm um und musterte ihn bitter von Kopf bis Fuß.
»Ich kann nichts für deinen Sohn tun, Henry. Selbst wenn ich es wollte.«
Elm taxierte Moussons Gesicht, suchte hinter der arroganten Maske nach einem Rest jener Freundschaft, die sie vor vielen Jahren einmal verbunden hatte, doch er fand nichts. In unverändert kaltem Ton fuhr Mousson fort.
»Wenn ich ihn freilasse, bringt er alles in Gefahr, wofür wir bisher gekämpft haben, und das kannst du nicht von mir verlangen. Niemand kann das.«
Elms Mundwinkel begann zu zucken, seine anfängliche Wut wich Verzweiflung.
»Du weißt, dass Johnny nichts dergleichen tun wird. Er wollte doch nur seinen Vater beschützen. Das ist ehrenhaft. Willst du ihm daraus einen Strick drehen? Ich erinnere mich an Zeiten, Philipp, da hat dir das Wort Ehre ebenfalls etwas bedeutet.«
Wieder wich Mousson seinen Blick aus. Starr standen die beiden Männer sich gegenüber. Dann ging der eine von ihnen langsam vor dem anderen auf die Knie. Er fasste ihn an den Beinen und sah flehend zu ihm auf.
»Ist es das, was du willst, Philipp? Dass ich mich vor dir erniedrige? Ich dachte, das hätte ich bereits getan. Aber gut, hier hast du es ein weiteres Mal.«
Elm beugte seinen Kopf. Einige Sekunden verharrte er in dieser Haltung. Dann erhob er sich wieder und ging ein paar Schritte zurück. Mousson sah ihn unverwandt an.
»Deinen Sinn fürs Melodramatische hast du dir also bewahrt?«
Elm reagierte nicht darauf. Stattdessen sagte er:
Ihr beide braucht meinen Jungen viel mehr, als er euch braucht, und das wisst ihr.«
Danach drehte er sich um und verließ den Raum. Crescentia Rauschs Gesicht strahlte. Freudig erregt sprang sie von ihrem Stuhl auf, um sich gleich darauf ratlos wieder zu setzen. Sie nahm den Milchtopf, der vor ihr auf dem Tisch stand, und füllte Rosinas Tasse bis zum Rand mit heißer Schokolade.
»Mei, ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht, meine Kleine. Für einen Moment habe ich wirklich gedacht, du...«
Rausch kamen die Tränen. Lorna beruhigte sie.
»Es ist ja noch mal alles gut gegangen und...«
Sie wandte sich an Rosina. »Wie gut, sieht man daran, dass dies hier schon die vierte Tasse Schokolade ist, die du in dich hineingießt.« Sie strich dem Mädchen besorgt über das adrett frisierte Haar.
»Willst du nicht vielleicht ein bisschen langsamer machen? Als deine Krankenschwester muss ich dich darauf hinweisen, dass übermäßige Einnahme von kakaohaltigen Getränken zu Bauchschmerzen und Übelkeit führen kann.«
Als Antwort kam lediglich ein langgezogenes Schlürfen. Die Frauen mussten lachen.
»Ja, aber doch nicht von meiner heißen Schokolade«, warf Crescentia Rausch künstlich empört ein. »Da ist doch kaum Zucker drin und nur die allerbesten Kakaosorten.«
Lorna ließ amüsiert den Blick über den großen Bücherstapel gleiten, der sich inzwischen in der Kombüse angehäuft hatte.
»Liegt hier nicht irgendwo auch ein Buch von Paracelsus, in dem steht, dass die Dosis das Gift macht?«
Crescentia Rausch machte eine abwehrende Geste mit der Hand und schüttelte lachend den Kopf. Sie war froh zu sehen, dass es Lorna wieder ein bisschen besser ging. Die Apathie der vergangenen Tage war wie fortgeblasen. Doch eigentlich gab es keinen Grund zu übertriebener Sorglosigkeit. Die Harpien stellten nun vielleicht keine Gefahr mehr dar. Was aber würde als nächstes auf sie zukommen? Crescentia Rausch stand erneut auf und ging zur Anrichte. Sie drückte den Einschaltknopf des Radios. Nichts passierte. Kein Laut kam aus dem stoffbespannten Lautsprecher. Nicht einmal leises Rauschen. Und in diese Stille mischte sich plötzlich wieder das dumpfe Schlagen eines Hammers. Es kam von tief unten aus dem Maschinenraum. Lornas Bericht über den Heldenmut seines Vaters ging Johnny, als er wieder allein war, nicht aus dem Sinn. Hatte er sich etwa geirrt? War sein Vater doch nicht der, für den er ihn bisher gehalten hatte? Sicher, er hatte zugelassen, dass Rosinas Gesundheit und sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt wurden. Was aber, wenn er die ganze Zeit über gewusst hatte, dass er das Spiel mit den Harpien gewinnen würde, dass das extreme Risiko, von dem sein Sohn ausgegangen war, gar nicht existierte? Es war abwegig gewiss, doch nach allem, was Johnny bisher an Bord erlebt hatte, nicht unmöglich. Plötzlich spürte er, dass jemand hinter ihm war. Erschrocken fuhr er herum. Vor ihm stand sein Vater.
»Wie kommst du hier rein?«
stammelte Johnny und wich unwillkürlich zurück. Henry Elm warf einen Blick über die Schulter auf die fest verschlossene Tür.
»Na ja, ein paar von den alten Tricks muss ich wohl noch drauf haben.«
Er schlenderte durch den Raum und ließ sich auf der unbenutzten Pritsche nieder.
»Viel Zeit habe ich nicht«, grinste er. »Ich fürchte, Captain Mousson macht ein Riesentheater, wenn er herausfindet, dass ich hier unten bin. Aber ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir beide uns mal ein bisschen unterhalten, so von Vater zu Sohn.«
Er zwinkerte Johnny verschwörerisch zu, der ihm gegenüber auf der anderen Pritsche Platz nahm.
»Geht es dir gut hier unten, mein Junge?«
Elms Miene war ehrlich besorgt.
»Ich meine, dieser Ort ist nicht gerade ein Hotel, was? Aber wenn du etwas brauchst...«
Er rümpfte die Nase, in einer Weise, wie Johnny es selbst manchmal tat, wenn er über etwas nachdachte. Dann griff er in seine Jackentasche.
»Hier, Lorna hat mir etwas für dich mitgegeben.«
Er schwenkte ein schwarzes Handy-Ladekabel vor Johnnys Gesicht.
»Ist wirklich ein nettes Mädchen, diese Lorna. Vor allem, wenn man bedenkt, wer ihr Vater ist. Und sie mag dich, glaube ich. Sie mag dich ziemlich. Für so etwas habe ich einen sechsten Sinn.«
Johnny musterte seinen Vater unschlüssig. Da saß der Mann, der ihn vor fast 34 Jahren gezeugt hatte, danach für 3 Jahrzehnte verschwunden gewesen war und nun mit ihm redete, als sei alles Böse, das hinter ihnen lag, nie passiert und als gäbe es nicht jene alles in den Schatten stellende Bedrohung, der sie in diesem Moment entgegenging, als sei Mologen nur irgendein Hirngespinst. Er verfolgte, wie sein Vater einen Kaugummi aus der Hosentasche fischte, ihn auswickelte und genussvoll in den Mund steckte. Er stutzte. Das waren seine eigenen Bewegungen. Das war er, nur 33 Jahre älter. In seinem Kopf gingen die Gedanken über Kreuz. Wie führte man mit so jemandem ein Vater-Sohn-Gespräch? noch dazu in einer Arrestzelle. Es war absurd. Was sollte er denn entgegnen? Vielleicht, ja, das würde er den alten Herrn fragen. Er räusperte sich, doch sein Vater kam ihm zuvor.
»Na gut, dann will ich hier mal lieber wieder verschwinden.«
Er lächelte Johnny aufmunternd an.
»Das Wichtigste hätten wir ja erst einmal besprochen, was? Und wenn irgendetwas ist, weißt du ja jetzt, wo du mich findest.«
Er erhob sich ächzend, und ehe Johnny begriffen hatte, was geschah, war sein Vater schon durch die geschlossene Tür verschwunden. Wäre da nicht das Ladekabel in seiner Hand gewesen, er hätte das Ganze wieder einmal für einen Traum gehalten. Mit ergebenem Seufzen lehnte er sich an die Wand. Keine 2 Minuten hatte er so gesessen, als es erneut an der Zellentür klopfte. Für ein Kontaktverbot herrschte hier ganz schöner Betrieb. Ein weiteres Mal stand er irritiert auf.
»Hallo?«
»Hallo?«
kam es zurück.
»Johnny, ich bin's, Crescentia.«
»Oh«, entgegnete er, »Sie, Frau Rausch?«
»Nun lass doch mal dieses blöde Frau Rausch«,
drang es durch die Tür.
»Ich bin die Crescentia und ich hab was zu essen für dich.«
Erst jetzt fiel Johnny auf, dass er seit seiner Inhaftierung noch nichts zu sich genommen hatte. Sein Magen war ein schmerzendes Loch.
»Wir müssen schnell machen«,
wisperte es.
»Es weiß niemand von denen da oben, dass ich hier bin.«
Johnny vernahm einen süßlichen Geruch, der durch das Schlüsselloch zu ihm hereinwehte. Augenblicklich lief ihm das Wasser im Mund zusammen.
»Oh, das riecht aber lecker. Was gibt es denn?«
»Eierkuchen«,
flüsterte die unsichtbare Crescentia Rausch.
»Die sind flach genug, dass ich sie dir unter der Tür durchschieben kann.«
Johnny musste lachen. Die Köchin hatte wirklich an alles gedacht. Er sah, wie ein dampfender Teller durch den unteren Türspalt rutschte.
»Wohl bekomm's.«
Als er sich bückte, um den Teller aufzuheben, hörte er, wie Crescentia Rausch draußen davonhuschte. Kaum einer an Bord hatte sich über das fortwährende Hämmern aus dem Maschinenraum gewundert. Und niemandem war aufgefallen, als es plötzlich verstummte. Keinem außer Johnny, der als einziger den Grund dafür kannte. Keine Minute, nachdem der letzte Schlag verklungen war, wurde die Luke nach Achtern geöffnet und Brovny betrat das Oberdeck. Mit sicherem Schritt, die verbogene Krücke fest unter den Arm geklemmt, ging er auf die Brücke zu. Als er am Fuß der Treppe, die zum Kommandostand hinaufführte, angelangt war, blieb er kurz stehen. Erst jetzt konnte man sehen, dass er auch in der anderen Hand etwas hielt. Es war ein Schwert. Seine blanke Klinge schimmerte im trüben Licht Olinars kurz auf. Brovny schien zu überlegen, was er mit der Waffe anstellen sollte. Er ließ den fein gearbeiteten Stahl unter seiner Jacke verschwinden, dann nahm er die Stufen in Angriff. Dung, 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 klopfte seine Gehhilfe laut auf das Metall. Doch als er die Tür zum Kommandostand aufschob, blickte er trotzdem in überraschte Gesichter. Niemand hatte mit seinem Kommen gerechnet.
»Brovny«, brummte Mousson verunsichert.
Nicht zu Unrecht vermutete er, dass Brovny wütend auf ihn war, weil er Rosina als Harpienköder missbraucht hatte. Allerdings unterschätzte er, wie sehr Brovny persönliche Belange zurückstellen konnte, wenn es um ein großes Ganzes ging. Ohne Moussons missratenen Gruß zu erwidern, stapfte Brovny hinüber zum Kartentisch und lehnte seine Krücke neben den Kapitän an die Tischkante. Nach einem kurzen Blick durchs Fenster fragte er:
»Und? Gibt es etwas Neues?«
Mousson atmete erleichtert aus.
»Nein, noch nicht.«
Gemeinsam sahen sie nach draußen. Hoch über dem Schiff wachten friedlich und stumm, ihre Kreise ziehend, die Harpien, die ihnen seit dem Vortag in immer gleichem Abstand folgten. Henry Elm war tatsächlich das Unbegreifliche gelungen. Brovny wurde unruhig. Er hatte den Weg auf die Brücke nicht allein deshalb unternommen, um sich nach Neuigkeiten zu erkundigen. Die würde er ohnehin früh genug erfahren. Es gab noch ein zweites Anliegen, das ihn hierher geführt hatte. Ehe er jedoch die Sprache darauf bringen konnte, wurde er vom Knarren der schlecht geölten Tür unterbrochen. Es war Crescentia Rausch, vom Treppensteigen außer Atem.
»Entschuldigen's bitte, die Herren«,
keuchte sie und warf Brovny einen eindringlichen Blick zu.
»Ich wollte keinesfalls stören, ich...«
»Sie stören nicht, Frau Rausch, kommen Sie ruhig näher. Was können wir für Sie tun?«
Verwundert über Moussons unerwartete Höflichkeit, tat sie ein paar Schritte nach vorne.
»Nun?«
Mousson sah sie erwartungsvoll an. Crescentia Rausch sammelte sich und nahm ihren ganzen Mut zusammen.
Ich, also wir, Lorna Hoy und ich, denken, das ist keinerlei...«
Während sie sprach, sah Crescentia Rausch Brovnys freundlichen Blick auf sich gerichtet und spürte, wie zusätzliche Kraft in sie floss.
»Wir denken, dass es keinerlei Rechtfertigung dafür gibt, John, ich meine, Dr. Elm weiter eingesperrt zu lassen.«
Sie wartete ein paar Sekunden, dann fuhr sie noch energischer fort.
»Herr Elm ist der einzige Arzt auf diesem Schiff. Jeden Augenblick kann etwas geschehen, das medizinische Hilfe notwendig macht. Was dann? Bis Sie ihn im Ernstfall aus seinem Verlies befreit haben, ist es vielleicht schon für einen von uns zu spät oder für uns alle.«
Crescentia Rauschs Herz schlug bis zum Hals. Atemlos wartete sie auf eine Reaktion. Mousson wandte sich allerdings zunächst an Brovny, der den Ausführungen gebannt gefolgt war. Johnnys sofortige Freilassung war auch sein Anliegen gewesen. Mousson musste das spüren, denn noch ehe Brovny zu Wort kam, sagte er:
»Sehen Sie das ähnlich, Brovny?«
Brovny nickte. Unmittelbar herrschte eisiges Schweigen. Mousson drehte den Bittstellern den Rücken zu und griff nach dem Fernglas auf dem Kartentisch.
»Ich fürchte«, sagte er scharf, »Sie beide verschwenden hier nur Ihre Zeit.«
Er hob den Feldspecher vor die Augen. Crescentia Rausch stutzte. Dann wurde sie wütend. Nein, so leicht würde sie sich nicht abfertigen lassen. Brovny aber legte ihr sanft die Hand auf die Schulter und führte sie mit einem resignierten Kopfschütteln zum Ausgang. Mousson nahm keine Notiz mehr von ihnen. Eine Weile, nachdem sie gegangen waren, ließ er das Fernglas sinken. In der Ferne hatte er einen dunklen Streifen ausgemacht. Land. Er wusste genau, was das bedeutete.
Schlingen der Angst. Das Schlimmste für Johnny war das Gefühl vollkommener Ohnmacht. Das Wissen, nichts tun zu können, wenn seine Hilfe gebraucht wurde, war ihm so unerträglich, dass sein Körper davon schmerzte. Er war doch Arzt. Zu helfen war sein Beruf, sein Lebensinhalt. Und wer ihm die Möglichkeit dazu nahm, der zwang den Motor, der allein ihn im Innersten noch am Laufen hielt, zum Stillstand. Hinzu kam das unerträgliche Schweigen hier unten im Bauch des Schiffes, das einem vorgaukelte, man sei bei lebendigem Leibe begraben. Seitdem das finstere Herz von Olinar die Elmsfeuer in seinen unbarmherzigen Sog gebracht hatte, war auch das beruhigende Brummen des Bordmotors verstummt. Nur das Plätschern der Wellen, die gegen die Schiffswand schlugen, sprach ihm leise Mut zu. Mologins Macht entfaltete ihren Schrecken nicht durch Stürme, Tosen und Raserei, sondern auf weitaus subtilere und dadurch perfidere Weise. Sie schuf ganz allmählich eine Ahnung davon, was passieren konnte. Ein grausameres Vorgehen war kaum denkbar. Eine kleine Andeutung hier, ein winziges Signal dort. Nicht lange, und es herrschte lähmende Angst. Angst, die jeden Funken Energie, jede Gegenwehr im Keim erstickte. Diese Angst aber mussten sie bezwingen. Johnny spannte seinen Körper an und setzte sich aufrecht hin. Die Pritsche unter ihm seufzte leise, als spräche sie ihm Mut zu. Er musste sich konzentrieren, musste diesen Zustand der Hilflosigkeit in Worte fassen, ihn laut hinausschreien, um ihn für sich ertragbar zu machen. Falls er das alles überleben sollte, wollte er niemals vergessen, wie es gewesen war, damals, als alle Hoffnung verloren schien. Wie schon in den Tagen zuvor schärfte sein überreizter Geist die Wahrnehmung. Dank des Ladekabels hatte er zum Glück wieder einen Ort, an dem er seine Seelenqualen niederlegen konnte. Ein Tastendruck und die E-Mail-Maske war geöffnet. Er schrieb jetzt, ohne einmal den Blick vom Display zu heben. Wenn seine Finger ermüdet den Dienst versagten, sprang er auf, massierte sie, bis Gefühl in sie zurückkehrte und machte weiter. Gut, dann war das jetzt eben seine Arbeit, das Unbegreifliche greifbar zu machen, um es eines Tages vielleicht sogar zu verstehen. Seine letzten Sätze, bevor der Schlaf ihn übermannte, waren: »Wenn ich bereits eine Erkenntnis aus diesem Elend ziehen kann, dann, dass es vermutlich keinen höheren Wert gibt als den der Freundschaft, so pathetisch das klingen mag. Denn, so durfte ich in den letzten Tagen erfahren, sie allein bedeutet einen letzten Hauch Wärme, Sinn und die Illusion von Geborgenheit, die sich selbst in einem Teller voll frisch gebackener Eierkuchen ausdrücken kann, wenn das vielbeschworene große Ganze längst keine Rolle mehr spielt.« Mousson, der Kapitän und Henry Elm hatten eine stillschweigende Übereinkunft getroffen. Bis zu Ende gebracht war, was lange schon nicht mehr in ihrer Hand lag, wollten sie die alten Kämpfe ruhen lassen. Die einzige Chance, die ihnen blieb, gegen Mologen zu bestehen, war, sich gegen ihn zu verbünden, bedingungslos.
Das hatten sie nun verstanden. Das Feuer, in dem ihr Bündnis geschmiedet wurde, war blanke Angst. Mologen wusste, dass sie kamen, und er würde alles daran setzen, ihnen jede Möglichkeit zu freiem Handeln zu nehmen. Die Gefahr war immer um sie, und sie wurde mit jeder Stunde größer. Nicht zu wissen, was geschehen würde, bei vollem Bewusstsein darüber nichts tun zu können, wenn es geschah, das war das Quälendste. Und etwas würde geschehen, bald, sehr bald. Moussan betrachtete das Steuerrad, das auf beunruhigende Weise von selbst den Kurs hielt, ohne dass jemand von ihnen etwas dazu beitrug. Der dunkle Streifen, den er vor einiger Zeit am Horizont ausgemacht hatte, war seit der ersten Sichtung unverändert geblieben. Hatte er sich bloß getäuscht? War das, was er für Land gehalten hatte, lediglich eine Fata Morgana, ein weiterer Stein in Mologens grausamem Spiel? Wie weit mochten sie in Wahrheit noch vom Zentrum seines Reichs entfernt sein? Der glühende Punkt auf ihrer Karte zeigte, dass sie sich ihm stetig näherten. Noch aber war ringsum nichts zu sehen als Wasser.
»Es wird dunkler«,
sagte Elm und kniff die Augen zusammen. Als er den fragenden Blick des Kapitäns bemerkte, ergänzte er,
»Da vorne das Meer, es wird dunkler.«
Moussan setzte das Fernglas an. Elm hatte recht. In der Tat wurde das Meer vor ihnen ab einer bestimmten Linie schlagartig dunkler. Was hatte das zu bedeuten? Moussan eilte um den Kartentisch herum und bezog direkt vor dem Fenster Stellung, um besser sehen zu können. Es war kein Zweifel möglich. Irgendetwas war dort und färbte das Wasser schwarz. Und unaufhaltsam hielten sie darauf zu. Noch während Moussan hinter den Tisch zurückkehrte, ging eine mächtige Erschütterung durch das Schiff. Es tat einen gewaltigen Schlag. Der gesamte Rumpf der Emsfeuer ächzte auf. Nicht fixierte Gegenstände schossen durch die Luft. Moussans Zirkel traf den Kapitän an der Schläfe, und dieser ging seufzend zu Boden. Und als hätte eine gewaltige Hand es gepackt, kam das Schiff noch im selben Moment zum Stehen. In der Kombüse herrschte gedrückte Stimmung. Crescentia Rausch, Lorna und auch Rosina starrten düster vor sich hin. Sie alle spürten die Gefahr, auf die sie sich zubewegten, und jede von ihnen ging mit ihrer Angst auf andere Weise um. Rosina war vielleicht diejenige von ihnen, die am wenigsten begriff, was passierte. Ihre Verstimmung rührte in erster Linie von zu viel heißer Schokolade her. Ihr war schlecht, auch wenn sie das nicht zugeben wollte. Crescentia Rausch stand noch immer unter einer Art Schock. Moussans kalte Reaktion, als sie um Johnnys Freilassung gebeten hatte, ging ihr sichtlich nach. Johnnys Inhaftierung würde sich früher oder später rächen. Man musste kein Hellseher sein, um das zu erkennen. Lorna allerdings litt am meisten unter der Situation. Sie vermisste Johnny, sein Gesicht, seinen Geruch, seine Hände und seine beruhigenden Worte, wenn die Angst sie wieder einmal zu Boden drückte. Er war nur durch eine Stahltür von ihr getrennt und doch unerreichbar fern. Als einzige spürte Lorna zudem mit jedem Meter, den die Elmsfeuer zurücklegte, die Aura ihres Vaters wachsen. Was würde er mit ihr machen, wenn sie sich wieder trafen? Und was mit ihren Freunden und Gefährten? Sie hatte Momente erlebt, in denen sein Hass und seine Grausamkeit alles verschlangen. Sie allein wusste, wozu er fähig war, und auch wozu nicht. Vergebung. Crescentia Rausch registrierte, wie Lornas Stimmung sich sekündlich verfinsterte. Beiläufig griff sie nach einem schmalen Büchlein, das ihr kurz zuvor unter die Eckbank gerutscht war, und schlug es in der Mitte auf. Angeregt blätterte sie darin herum. Nach einer Weile sah sie schmunzelnd auf.
»Mei, wieso machen wir es nicht wie Lysistrata?«
»Lysistrata?« wiederholte Lorna abwesend.
»Ja, in der gleichnamigen Komödie von Aristophanes.«
Crescentia Rausch las weiter in dem Buch, kicherte hin und wieder wie ein kleines Mädchen und erklärte dann,
»In dem Stück wollen die Frauen den verfeindeten Städten Athen und Sparta ihre Männer, die im Krieg miteinander sind, zum Frieden zwingen.«
»Aha, und wie tun sie das?«
»Sie verbünden sich, erobern die Akropolis und verweigern ihren Männern fortan den, naja, Beischlaf, bis diese klein beigeben und ihr Kriegsbeil begraben.«
Lorna verstand nicht.
»Und was hat das mit uns zu tun?«
»Na, das liegt doch auf der Hand. Wir versuchen dasselbe auf diesem Schiff, bis sie Johnny freilassen.«
Crescentia Rausch lehnte sich triumphierend zurück. Lorna konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Die Sache hat nur einen Haken.«
»Ach, und zwar?«
»Keine von uns hat ein sexuelles Verhältnis zu einem der Männer an Bord. Wen also sollten wir erpressen?«
»Na ja,
Crescentia Rausch machte mit dem ausgestreckten Zeigefinger eine mahnende Geste.
»Keine stimmt ja nun nicht ganz.«
Lorna wurde rot und entgegnete spöttisch. »Frau Rausch, damit ich Johnny unter Liebesentzug stellen kann, müssten wir ihn erst einmal befreien, was uns wieder zu Punkt 1 unseres Vorhabens führt.«
»Ah, Mist, stimmt.«
Enttäuscht klappte Crescentia Rausch ihr Büchlein zu und legte es wieder zu den anderen. Plötzlich sprang Rosina, die bislang still gewesen war, auf, rannte hinüber zur Spüle und übergab sich lautstark in das Becken. Crescentia Rausch lief ihr besorgt hinterher, und noch im selben Moment brachte eine heftige Erschütterung des Schiffes sie zu Fall. Mit unübersehbarem Schauder lehnten die drei Offiziere sich über die Reling des Vorderdecks. Keinen Zentimeter bewegte die Elmsfeuer sich mehr. Es ging weder vor noch zurück. Nicht einmal mehr das sanfte Wiegen des Wassers war noch zu spüren. Moussan hob den Kopf und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Am Himmel sah er in einiger Entfernung die Harpien ruhig ihre Kreise ziehen. Was trieb diese Kreatur nur dazu an, ihnen den ganzen Weg über zu folgen? War das tatsächlich Henry Elm zu verdanken? Oder lag es an etwas ganz anderem, etwas, das ihm, sobald er daran dachte, ein äußerst ungutes Gefühl verursachte? Für Grübeleien blieb jedoch keine Zeit. Wieder beugte er sich über die Bordwand, und was er dort sah, war nicht dazu angetan, seine dunklen Befürchtungen zu zerstreuen. »Haben Sie so etwas schon einmal gesehen, Captain?« fragte er. Der Angesprochene schüttelte kaum merklich den Kopf. »Und du, Henry?« Elm ließ zischend Luft aus seinem Mund entweichen. »Nein, ich auch nicht. Was zur Hölle ist das?« Moussan fuhr mit Mittelfinger und Daumen die Falten um seine Mundwinkel nach. »Unter normalen Bedingungen würde ich sagen, das sind Schlingpflanzen, Algen oder Seetang, aber das hier ist viel größer und kräftiger und...« Er brach unvermittelt ab. »Und es bewegt sich«, brachte Elm den Satz zu Ende, »wie die verdammten Köpfe der Hydra.« Es war tatsächlich so, wie die Männer sagten. Von Form und Farbe glich das, was das Schiff in seinem Griff hielt, mächtigen Strängen von Seetang, wie er in manchen Gegenden der Ozeane ganze Wälder bildete. Aber dies hier war etwas anderes. Der Tang, den sie kannten, wiegte sich sanft mit der Strömung und war allein von seiner Beschaffenheit überhaupt nicht in der Lage, ein Objekt von der Größe der Elmsfeuer zu stoppen. Was sich hingegen dort vor ihren Augen um den Rumpf des Schiffes wand, war ständig in Bewegung. Es krümmte und entspannte sich, verknotete sich ineinander und löste sich wieder, als handle es sich um lebendige Leiber in einer riesigen Schlangengrube. Es war nicht die Strömung im Wasser, die die Bewegung verursachte, denn es gab keine Strömung. Woher also stammte der Impuls, der diese grausigen Tentakel steuerte, der ihnen die Kraft gab, ein ganzes Schiff festzuhalten, als sei es nichts? Es war kein Tier, so viel konnten sie erkennen. Eine Pflanze? Zumindest hatten sie noch keine dieser Art bisher gesehen. Das Ungetüm war alles in einem und gleichzeitig nichts davon. Wie um alles in der Welt sollten sie sich von diesem Monster befreien? Das Schiff gehorchte ihnen längst nicht mehr. Ihre Lebensmittel und Wasservorräte würden irgendwann zu Ende gehen. Lange würden sie es hier nicht aushalten können, so viel stand fest. Je länger Moussan, der Kapitän und Elm dort standen und das zuckende Grauen betrachteten, desto mehr gestanden sie sich ein, was sie ohnehin längst wussten. Es gab nur eine Macht in Olenar, die derartiges zustande brachte. War ihre Reise also hier zu Ende? Würden sie das Zentrum Olenars nie erreichen? Den Ort, auf dem all ihre verzweifelte Hoffnung ruhte? Den Ort, an dem sie in einem letzten großen Gefecht ihr Seelenheil wiedererlangen wollten? Wie sträflich naiv schien dieses Vorhaben mit einem Mal, dem sie in den letzten Wochen und Monaten alles untergeordnet hatten. Mologen lachte sie aus. Er würde sie einfach hier verrecken lassen. Das sparte ihm eine Menge Kraft. Der unsichtbare Sog hatte sie exakt dorthin gebracht, wo er sie haben wollte, in die Falle. Sie hatten ihn unterschätzt, das verstanden sie jetzt, wieder einmal. Er war grausam mit Sicherheit, doch vor allem war er schlau, schlauer als sie alle zusammen. Resigniert schlug Elm die Hände vor dem Gesicht zusammen. Dann hatte sein Sohn sich also völlig umsonst schützend vor ihn geworfen. Moussan hatte recht, er, Henry Elm, hatte sich keinen Deut geändert. Er war noch immer dasselbe alte, egozentrische Arschloch, das Frau und Kind verlassen hatte, um sich gedankenlos und in der Regel nur halbwegs nüchtern über den halben Erdball zu vögeln. Wenn er ehrlich war, hatte er genau dieses Ende verdient. Als er die Hände vom Gesicht nahm und sich verloren um die eigene Achse drehte,
fiel ihm der bereits bekannte dunkle Streifen am Horizont wieder auf. Er tippte Moussan auf die Schulter, und gleich darauf wurden die drei Männer Zeugen, wie ein gewaltiger, grünschimmernder Dunstschleier sich von diesem dunklen Streifen löste. Es handelte sich tatsächlich um Land, das stand jetzt außer Frage. Immer weiter wich der Nebel zurück, bis sie ihn schließlich sahen. Majestätisch erhob er sich im Zentrum ihres Blickfelds gegen den Himmel, mächtig und finster, seit Urzeiten das Böse gebärend. Torturalmar, der Turm der verlorenen Seelen. Aus dem Spülbecken stieg der stechende Geruch von halbverdauter Milch und Magensäure. Crescentia Rausch nahm Rosinas Kopf vorsichtig in beide Hände und strich ihr das verklebte Haar aus dem Gesicht. Dann schraubte sie den Wasserhahn auf, um die Spüle zu reinigen. Doch nichts passierte. Ein paar Tropfen perlten aus der Leitung, schlugen klopfend auf das Blech darunter. Danach war Schluss. So sehr sie auch an den Armaturen drehte, es kam kein Wasser. »Das ist er«, murmelte Lorna leise, und Crescentia Rausch, die es trotzdem gehört hatte, drehte sich überrascht um.
»Ja, ich denke auch, dass er das ist.«
Mommsen war, ohne dass sie es in der Aufregung um Rosina bemerkt hatten, ebenfalls in die Kombüse gekommen. Nun war Crescentia Rausch vollkommen verwirrt. Ihr ratloser Blick irrte zwischen Mommsen und der versteinerten Lorna hin und her.
»Wer ist er?« fragte sie schließlich.
Als sie nur düsteres Schweigen erntete, bekam sie es mit der Angst zu tun.
»Lorna«, hauchte sie, »wer ist er?«
Anstatt eine Antwort zu geben, hing Lorna tief in sich gekehrt, beinahe apathisch ihren Gedanken nach, bis schließlich Mommsen zu ihr ging, ihr von hinten die Hände auf die Schultern legte und in ruhigem Ton beschwörend auf sie einredete.
»Wenn es je einen Anlass gab, all das zu sagen, wovon du denkst, dass es unaussprechlich ist, dann ist er in diesem Moment gekommen.«
Behutsam streichelte er Lorna das dunkle Haar, immer und immer wieder, bis sie schließlich aus ihrer Versunkenheit zurückkehrte und mit nun klarem Blick zu sprechen begann. Sie erzählte von dem Land ihrer Kindheit, dem Land, in dem die Leute freundlich zueinander waren und wo jeder dem anderen aushalf. Sie erzählte von ihren zahlreichen Tanten und Onkeln, den Vettern und Cousinen, und sie erzählte von ihrer Mutter, unter deren liebevolle Obhut sie zu einer jungen Frau gereift war. Ihre Augen strahlten, als sie davon sprach, wie sie als Kinder Meer geschwommen waren, stundenlang, wie sie am Strand Muscheln gesammelt und sich daraus gegenseitig Halsketten gebastelt hatten, wie sie in den nahen Wäldern Beeren und Kräuter gesucht und auf den Wiesen Blumen gepflückt hatten, frei und, wie es schien, ohne Sorgen. An dieser Stelle machte Lorna eine Pause. Über ihr Gesicht legte sich ein Schatten. Ihrer Stimme war anzuhören, dass ihr das, wovon nun die Rede sein würde, nicht leicht über die Lippen ging. Wenige Sätze später verstand Crescentia Rausch, warum. Die anfangs so schöne Geschichte hatte kein gutes Ende. Was der kleinen Lorna in jenen Tagen wie Sorglosigkeit vorgekommen war, hatten sie und ihre Spielgefährten allein der schützenden Hand von Lornas Mutter zu verdanken gehabt. Sie nämlich war es gewesen, die die Wut des Vaters, des gefürchteten Herrschers über Olenar, übertüncht und seine Misshandlungen erduldet hatte, wenn die Dämonen in seinem Inneren tobten. Sie hatte ihrer Tochter zärtlich die Augen zugehalten, wann immer sie am Wegrand die verstümmelten Überreste eines von Mologins Opfern entdeckte. Sie hatte Lornas kindliche Aufmerksamkeit in eine andere Richtung gelenkt, wenn sich in den Bäumen die von Folter gezeichneten Körper gehängter, knarzend im Wind wiegten. Sie hatte ihrer Tochter vorgegaukelt, die Leute, die über Nacht aus der Nachbarschaft verschwanden, seien lediglich auf eine lange Reise gegangen. Und sie war es gewesen, die der verängstigten Lorna ein ums andere Mal versichert hatte, dass ihr Vater sie liebte, der Mann, vor dem sich jeder, den sie kannte, zitternd in den Staub warf. Mit bewundernswerter Stärke erzählte Lorna weiter, wie sie schließlich erkannt hatte, dass ihr angeblich so liebevoller Vater seine Frau, ihre Mutter, schlug, sie demütigte, mit unzähligen Huren betrog und trotz all dem vor blinder Eifersucht raste. Wie er ihre Mutter vor ihren Augen zu Boden trat und sie zu Unrecht beschuldigte, einen anderen zu lieben. Und wie sie, die verzweifelte Tochter, schließlich bei Nacht und Nebel ein paar ihrer Habseligkeiten gepackt und im Schutz der Dunkelheit Olenar verlassen hatte. Unter dem Arm ihre Mutter, die der grausame Ehemann in eine Alraune verwandelt hatte, um sie für immer zu dem zu machen, was sie in seinen Augen war. Eine nutzlose Pflanze, die man jederzeit ausreißen und zertrampeln konnte.
Eleonora,
flüsterte Crescentia Rausch, als Lorna erschöpft eine weitere Pause einlegte, und diese nickte stumm. Crescentia Rausch musste sich setzen. Vor ihren Augen drehte sich alles, ihre Knie zitterten, ihr Puls raste, und kaum war das Gehörte gesagt, kam es ihr bereits vor wie ein böser Traum.
»Dann ist das Land«, begann sie stockend, »in dem wir, ich meine, zu dem wir...«
Sie verstummte. Lorna senkte den Kopf. Wie von einem plötzlichen Fieber ergriffen, kauerte Crescentia Rausch auf ihrem Stuhl. Sie sah hinüber zu Rosina, die zusammengerollt auf der Küchenbank lag und fest schlief. Das glückliche Kind hatte von all dem nichts mitbekommen. Die Arme um den Oberkörper geschlungen, wippte die Köchin vor und zurück.
»Ich hätt's mir denken können«, murmelte sie schließlich. »Dieses merkwürdige Schiff, die Ereignisse auf dem Weg hierher, wie blauäugig bin ich nur die ganze Zeit gewesen. Ich hab mir eingebildet, so sei das eben auf einem Schiff. War, weiß Gott, wie stolz auf meine humanistische Bildung. Aber das viele Koptisch, das Griechisch und das Latein nutzen einem einen Scheiß, wenn man vor dem Tor der Hölle steht. Und da sind wir doch jetzt, vor dem Tor zur Hölle. Hab ich recht?«
Sie sah Lorna bitter an. Tränen liefen über ihr Gesicht.
»Und du, du und dein Doktor, ihr habt mich die gesamte Zeit über belogen, während ich dumme Kuh geglaubt hab, wir seien Freunde.«
Lorna entgegnete nichts.
»Die beiden haben Ihnen nichts vorgespielt, Frau Rausch«, sagte Mommsen. »Ach nein?«
»Nein. Weder Lorna noch Johnny wussten, auf was sie sich einlassen, als sie auf der Elmsfeuer angeheuert haben.« Crescentia Rausch schluckte heftig.
»Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass die zwei zufällig...«
»Das habe ich nicht gesagt, aber es lag nicht in Ihrem Ermessen, dass...«
»Ach, hören's doch auf, Mommsen! Was ändern schon diese Spitzfindigkeiten? Ich will das überhaupt nicht mehr hören. Sagen Sie mir bitte nur eins, die Wahrheit. Kommen wir hier heil wieder raus?«
Mommsen schwieg. Crescentia Rausch lachte gequält auf. Dann sank sie schluchzend auf dem Stuhl zusammen und begann tonlos vor sich hinzusprechen.
»Heilige Maria, Mutter Gottes, gebenedeit bist du unter den Jungfrauen, und gebenedeit sei die Frucht deines Leibes, Jesus Christus.«
Lorna erhob sich unvermittelt von ihrem Platz. Eine Weile ging sie richtungslos im Raum auf und ab, dann blieb sie vor Mommsen stehen.
»Es ist Iblot«, sagte sie. »Der Vielarmige, der das Schiff gefangen hält, habe ich recht?«
Lorna wusste, dass sie recht hatte, auch ohne dass Mommsen etwas erwiderte. Sie griff ihn am Arm und zog ihn resolut zur Tür.
»Kommen Sie, ich weiß, was zu tun ist.«
Moussant forschte in Lornas Augen. Sie aber hielt seinem prüfenden Blick stand.
»Und Sie glauben, Frau Heu, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Emsfeuer aus dem Griff dieses
Iblot,
Iblot zu befreien?«
»Ja, ich kenne dieses Wesen, den Vielarmigen, gut. Es hat Zeiten gegeben, da gehörte er zu den, nun ja, Iblot hat mir als Kind das Schwimmen beigebracht. Seine Arme hielten mich, wenn ich unterging. Doch dann...«
Lornas Blick verfinsterte sich. »Haben sich die Zeiten geändert und mit ihnen...«
Sie geriet ins Stocken. »Iblot zieht seine gesamte Kraft aus der Angst seiner Gegner. Es ist ein Teufelskreis. Je mehr Angst diejenigen haben, die sich in seiner Gewalt befinden, desto stärker wird er, was wiederum die Angst seiner Opfer erhöht.«
»Aber das, was Sie vorschlagen...« unterbrach Moussant sie, »ist über die Massen riskant, zu riskant, wie ich finde.«
»Es ist der einzige Weg«, entgegnete Lorna fest. Moussant sah hinaus auf das dunkle Meer. Dann kehrte sein Blick zu ihr zurück.
»Also gut, wir versuchen es. Bereiten Sie alles vor.«
Als ein Schlüssel geräuschvoll in das Schloss seiner Zelle fuhr, schreckte Johnny aus unruhigem Halbschlaf hoch. Wo war er? Schnell wurde ihm klar, dass er sich noch immer am selben Ort befand, an dem er seit Tagen vor sich hin brütete. Die Tür wurde geöffnet. Ein kurzes Strahlen flog über sein erschöpftes Gesicht.
»Lorna?« »Ja, ich bin's.«
Lornas Stimme zitterte. Beide Augen füllten sich mit Tränen, als sie sich in die Arme fielen. Während sie sich an ihn presste, seinen Geruch in sich aufnahm, seine Wärme spürte, wünschte Lorna, der Moment würde nie enden. Doch sie war aus einem bestimmten Grund gekommen, und er ließ sich nicht verschieben. Widerwillig löste sie sich aus der so lange vermissten Umarmung. Johnny sah ihr in die Augen. Lornas Miene verunsicherte ihn. Was ist? Zögern zunächst, dann in einer Art Befreiungsschlag erzählte sie ihm, was sich in den letzten Stunden außerhalb seiner Zelle zugetragen hatte. Mit jedem Wort, das sie verlor, wuchs das Ungläubige in Johnnys Gesichtsausdruck. Als Lorna schließlich geendet hatte, wiederholte er stockend Bruchstücke ihres Berichts, nur um sicherzugehen, dass er richtig verstanden hatte.
»Du hast jeden auf diesem Schiff, den Kapitän Moussan und meinen Vater, mit einer Mischung aus Tabletten und Alraunensud in Tiefschlaf versetzt?«
»In tiefen und, wie ich hoffe, angstfreien Schlaf«, entgegnete sie.
»Und du gehst tatsächlich davon aus, dass I-Blot die Emsfeuer freigibt, wenn wir erzwungenermaßen keine Angst mehr haben?«
»Das wird er«, sagte sie sanft. »Ich weiß es. Vorausgesetzt.«
»Vorausgesetzt?«
»Die Kraft des Alraunensafts reicht noch aus, die Angst vollständig aus unserem Unterbewusstsein zu vertreiben. Und das geht nur im Schlaf. Deshalb die gleichzeitige Gabe eines Hypnotikums.«
»Aber...« Johnny war vollkommen verwirrt. »Wenn I-Blot seinen Griff löst, wer wird das Schiff aus seinen Greifarmen ziehen, wenn alle schlafen?«
»Revat, der Sog des Bösen, der aus dem inneren Torturalmars kommt. Mein Vater wird es nicht wagen, ihn zu unterbrechen. Denn Revat zu stören, würde seine eigene Macht in Gefahr bringen. Alles in Ulinar funktioniert durch oder in Abhängigkeit von diesem Sog. Ohne ihn...«
Lorna brach ab und sagte stattdessen,
»Es ist höchste Zeit.« Aus ihrer Jackentasche zog sie die Flasche mit dem Alraunensaft und ein Röhrchen mit Schlaftabletten. Zwei der Pillen ließ sie in den Pflanzensud fallen und schüttelte die Flasche kräftig. Als die Tabletten sich vollständig aufgelöst hatten, leerte sie das so entstandene Gebräu zur Hälfte und reichte es dann an Johnny weiter. Ein letztes Mal nahm sie sich in den Arm.
»Es wird alles gut, du wirst sehen«, flüsterte Lorna ihm ins Ohr.
Dann schoben sie die beiden Pritschen in der Mitte des schmalen Raums zusammen und legten sich darauf. Lorna schmiegte sich eng an ihn und schloss die Augen. Im Rhythmus seines Herzens schlief sie gleich darauf ein.
Wasserköpfe. Wie ein silbriges Singen war der Schlaf über alle gekommen, tief und traumlos und ohne Angst. Als Moussan, der Kapitän, Brovny und Henry Elm schließlich auf ihren Betten erwachten, fühlten sie sich frisch und ausgeruht wie lange nicht mehr. Das Erste, was ihnen auffiel, war das gleichmäßige Schaukeln des Schiffes. Eine Täuschung? Oder war ihr Kalkül tatsächlich aufgegangen? Hatten sie I-Blot überlistet? Ein rascher Blick durch das Bullauge schien ihre Hoffnung zu bestätigen. Nun hielt nichts mehr sie in den stickigen Kabinen. Schnell warfen sie sich ihre Jacken über und eilten an Deck. Auf Achtern empfing sie dasselbe milchig-grüne Licht, bei dessen Schein sie eingeschlafen waren. Wie viele Stunden waren seitdem vergangen? Sie wussten es nicht. Gemeinsam stürzten sie an die Reling und sahen ins Wasser. Tatsächlich. Sie hatten es geschafft. Die schwarzen Tentakel des Vielarmigen waren verschwunden. Frei glitt die Emsfeuer durch das dunkle Wasser. Soweit sie sich auch über die Brüstung beugten, von I-Blot war weit und breit nichts mehr zu erkennen. In ihr erleichtertes Gemurmel mischte sich von ferne heiseres Krächzen. Moussan hob den Kopf. Ein schiefes Grinsen ging über sein Gesicht, als er hoch oben den Schwarm der Harpien erspähte. Noch immer zogen sie dort ihre elliptischen Bahnen. Sie waren ihnen bis hierher gefolgt, und sie hatten ihnen im Zustand absoluter Schutzlosigkeit nichts getan. Die Erleichterung darüber verflog jedoch, als sie bemerkten, was ihnen bisher hinter den Deckaufbauten verborgen geblieben war. Sie, das erkannten sie in diesem Moment, mussten deutlich länger geschlafen haben als zunächst angenommen. Denn vor ihnen, keine 5 Seemeilen entfernt, ragte das Ziel ihrer Reise wie der gigantische Stoßzahn eines Narwals aus dem Meer, Torturalmar. So nah waren sie dem Turm der verlorenen Seelen inzwischen gekommen, dass sie, um ihn anzusehen, den Kopf in den Nacken legen mussten. Allein seine Spitze, in höchsten Höhen und von grün phosphoreszierenden Wolken verhüllt, blieb vorläufig nicht mehr als eine finstere Ahnung. Es gab eine Menge beunruhigender Gerüchte, woraus dieser Turm erbaut war. Doch niemandem, der ihn je aus solcher Nähe gesehen hatte, war danach eine Rückkehr nach Hause geglückt, um davon zu berichten. Moussan selbst hatte ein einziges Mal einen alten Seemann getroffen, von dem man sagte, er habe Torturalmar mit eigenen Augen erblickt. Doch von diesem Mann war, als Moussan ihn kennenlernte, nicht mehr übrig gewesen als ein wirrplapperndes, sabberndes Wrack.
Eine Zeit lang ließ er den Anblick des Bauwerks auf sich wirken. Dann spuckte er verächtlich aus.
»Na, Mologen«, brummte er finster, »damit hast du nicht gerechnet, was? Deine fliegenden Gespielinnen haben wir schon auf unserer Seite, und die Greifarme deiner Knechte waren nicht stark genug, uns zu halten.«
Er kniff die Augen zusammen und schob seine Mütze in den Nacken.
»Richte dich lieber auf eine lange und schmerzhafte Begegnung ein. Schmerzhaft nicht allein für uns.«
Der Esstisch war bis an die Wand gerückt. In der Mitte der Kombüse lag eine große Matratze. Darauf erwachten in diesem Moment Crescentia Rausch und Putzi Mommsen. Mommsen war Lornas Gebräu alles andere als geheuer gewesen und seine kaum zu kalkulierende Wirkung noch weniger. Deshalb hatte er es vorgezogen, sich neben der Köchin in Schlaf versetzen zu lassen. Die Anwesenheit einer Frau von robustem Naturell hatte ihm ein Stück seiner Schwellenangst genommen. Nun mussten beide, Köchin und Steward, feststellen, dass sie das Experiment nicht nur heil überstanden hatten, sondern sich sogar deutlich vitaler fühlten als zuvor. Mommsen richtete sich auf und rieb sich die Augen. Crescentia Rausch tat dasselbe. Als sie sich in die vom Schlaf zerknautschten Gesichter sahen, mussten beide lachen. Gleichzeitig griff Crescentia Rausch sich an den Bauch.
Sagte sie, »ist mir schlecht.«
Sie ließ sich wieder zurück auf das Kissen fallen.
»Entweder habe ich Lornas Teufelszeug doch nicht vertragen«,
ächzte sie und fügte mit gequältem Grinsen hinzu.
»Man merkt eben gleich, ob jemand kochen kann oder nicht, oder...«
Sie stand umständlich auf und ging mit unsicheren Schritten hinüber zu einem der Bullaugen.
»Oder?«
»Tatsächlich«, sie drehte sich strahlend um. »Wir fahren wieder!«
»Ist das wahr?«
Mommsen rappelte sich ebenfalls auf. Als er neben Crescentia Rausch am Fenster stand, konnte er seine Erleichterung nicht mehr für sich behalten und fiel der überraschten Köchin um den Hals.
»Langsam, langsam, junger Mann«, lachte sie. »Ich war immerhin lange Jahre eine Frau Gottes, und einen Antrag sollten Sie mir schon machen, bevor Sie sich mir derart hemmungslos nähern.«
Erschrocken ließ Mommsen von ihr ab und trat einen Schritt zurück.
»Entschuldigen Sie bitte vielmals, Frau Rausch«, stammelte er.
»Es lag nicht in meiner, ich meine, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Vielleicht war es die Freude über...«
»Ist schon gut«, beruhigte Crescentia Rausch ihn.
»Das war nur ein Scherz. Es ist alles gut.« Sie deutete hinüber zum Esstisch.
»Sehen Sie mal, wer auch schon wach ist.«
Tatsächlich hatte Rosina, wie es schien, das Abenteuer ebenfalls gut überstanden. Sie kniete auf einem der Stühle und beugte sich weit über die Tischplatte. Vor ihr lag ein großes Blatt Papier, das sie völlig in ihr Tun vertieft mit Filzstiften bemalte. Crescentia Rausch und Mommsen gingen vorsichtig, um sie nicht zu stören, zu ihr hinüber und sahen ihr über die Schulter.
»Was malst du denn da Schönes?« fragte die Köchin.
Doch das »Schönes« blieb ihr umgehend im Halse stecken, als sie sah, woran das Kind arbeitete. Vor schwarz schraffiertem Grund erhob sich ein riesiger Turm, dessen Spitze, so sah es zumindest aus, in einem Gebirge aus grünen Wolken verschwand. Das allerdings war nicht der Grund, aus dem es Crescentia Rausch die Sprache verschlug. Mit für ein Kind ihres Alters ungewöhnlicher Detailgenauigkeit zeichnete Rosina jeden einzelnen Stein, aus dem der Turm ihrer Meinung nach errichtet war, und diese Steine bestanden aus verstümmelten menschlichen Körpern.
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.